Sie erst den Kanal umschalten, aber. Eigentlich hat es vorher getan. Naja, gut. Schwarzes Hintergrundbild sieht gut aus. Perfekt. Nee, noch nicht wirklich.
Wird es auf 2 sein?
Ja.
Oder waren wir gerade?
Ich versuche es nochmal. Ich weiß nicht, wie war es vorher eingestellt? Ich hatte es noch getestet, bevor du kamst.
Das war noch müsste auch ein zweiter gewesen sein.
Ja, dann bauen wir es halt um, dann nehmen wir das andere da, oder? Nehmen wir das blaue. Machen wir es halt so. Ohne Adapter.
Aber sind es auch fertig dann?
Was? Start nochmal neu. Da war jetzt was? Ja, perfekt. Ja. Okay. Irgendwie pumpt mir da immer noch einer rein hier. Ja, sage mal. Immer automatisch so ein Programm an, was da nicht angehen soll. Ja, sag mal. Ne, guck mal, das ist hier. So, jetzt geht das immer automatisch an, wo ich das gar nicht aufgerufen habe.
Ich versuche das mal im Hintergrund laufen zu lassen, aber.
Es sieht gut aus, ne?
Nur, dass hier noch nichts rüberkommt. Das könnte natürlich.
Wie kann das jetzt schon wieder sein? Das hat doch gerade funktioniert, oder nicht?
Ja, nee, also es sagt ja auch nur, dass der Bildschirm schwarz ist.
Aber jetzt müsst ihr was sehen, ne? Müsst ihr was sehen. Was der Bildschirm dort ist.
Sicher?
Ja, sicher nicht, aber wenn das da irgendwie jetzt ein gibt. Also so hat es Anfang funktioniert,
wenn
ich
hier der Kanal ist der gleiche.
Oh, ich sag mal, oh, ich zeig aber auch hier auch nichts, Scheiße. Jetzt tut's wieder. Und jetzt kommt es wieder, das Problem.
Das ist da schließlich ein Programm immer auf dem Rechner in der Präsentation.
Na, warte mal, jetzt kurz. Warum die letzte Chance nochmal? Jetzt. Nein, tut wieder nichts. Der kommt immer automatisch hier, dieser Black Screen. Gibt's doch nicht.
Nein, du musst es erst darüber transportieren.
Jetzt ist gut.
Jetzt ist gut. So, Entschuldigung. Morgen auch von mir, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren, aber gut. Also ihr seht schon, das Thema, wir hatten eigentlich gedacht, da fortzusetzen, in dem Buch der Offenbarung. Wir hatten ja die Kapitel 2 und 3, die sogenannten Sendschreiben, schon betrachtet. Und jetzt einfach da ein bisschen weiterzumachen mit Kapitel 4 und 5. Und die gehören zusammen, die beiden Kapitel natürlich. Und ich lese also auch erstmal beide Kapitel einfach vor, so viel Zeit haben wir es trotzdem noch, bevor wir uns dann genauer den Text anschauen, ein bisschen genauer. Und hier vielleicht noch eins vorweg, der Titel sagt es ja schon, in diesen Kapiteln 4 und 5, der wird der Johannes ja so im Geist in den Himmel versetzt. Und dann sieht er da ganz wunderbare Dinge. Und ihr könnt ja schon mal beim Lesen darauf achten, auch wenn ihr es schon kennt natürlich, was der da genau sieht, der Johannes. Es sind mehrere Dinge, die wollen wir uns dann auch gleich noch der Reihe nach anschauen. Ja. Der Johannes sieht, ich sage schon ein bisschen vorweg, so in der Mitte einen Thron, den Thron Gottes, und dann geht es immer weiter nach außen. Ja, da kommen vier lebendige Wesen, ganz interessante Wesen, da kommen 24 Älteste auf ihren Thronen, und dann geht der Blick wieder zurück in die Mitte, sieht er das Lamm Gottes, dann wieder die vier lebendigen Wesen, die 24 Ältesten, Engel und alle Geschöpfe. Und wir können auch mal darauf achten, was er da macht, was die da machen, alle da im Himmel. Was machen die denn da alle? Achtet mal drauf. Also, wir werden das mal betrachten und ich lese erstmal die beiden Kapitel vor, aus der Offenbarung, Kapitel 4 und 5. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte: Komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Kleider gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand.
weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist, und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, 1000 mal 1000 und 10000 mal 10000. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Soweit mal den relativ langen Text aus diesen beiden Kapiteln, Offenbarung 4 und 5. Also der Johannes, wie gesagt, wird da hinaufgerufen in den Himmel. Versuche ich doch mal die Taste zu drücken, ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, gut. Das haben wir in Vers 1 schon gelesen, dass er im Himmel ist sozusagen. Und betrachtet alles von dieser oberen Ebene aus. Da hat man einen schönen Ausblick sozusagen, und wir werden wunderbare Dinge noch erfahren, die er da sieht. Das erste, also im griechischen Originaltext, das allererste Wort in Kapitel 4 heißt Meta. Das kennt man ja auch so in unserem Sprachgebrauch, die Meta-Ebene. Wenn man so eine übergeordnete Position einnimmt, die Dinge mal so von oben betrachtet, dann ist es eine Meta-Ebene. Und so ist das hier auch. Also Johannes sieht sozusagen im Himmel die Dinge mal von oben an. Das ist ein interessanter Blickwinkel, eine interessante Perspektive, die man sich auch so im Gebet angewöhnt. Ja, natürlich ist klar, da ist alles zeitlos. Er ist sozusagen in der Ewigkeit im Himmel. Was da jetzt ausgesagt wird, ist grundsätzlich gültig. Das ist nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt so. Und es ist natürlich alles symbolisch, weil wir können uns den Himmel ja nicht vorstellen so. Das sind alles Symbole, die uns jetzt hier berichtet werden, die man ein bisschen im Licht des Alten Testaments deuten darf. Ja. Und das ist klar, das setzt sich ja dann sofort. Wenn wir dann weiterlesen würden, das machen wir vielleicht dann nächstes Mal, ab Kapitel 6, dann noch weiterschauen in der Offenbarung, dann geht es ja von dort aus weiter. Der ist immer noch von diesem Blickwinkel da oben und sieht dann, wie tatsächlich die 7 Siegel gebrochen werden von der Buchrolle, und mit jedem Siegel kommen Gerichte, mit dem 7. Siegel kommen dann 7 Posaunen und dann mit dem 7. Posaune 7 Schalen, und so geht es immer weiter. Aber es geht immer so von diesem, von oben nach unten. Ist der Blickwinkel. Und da kommen wir dann ein andermal noch drauf, denke ich mal. So, was sieht jetzt Johannes? Ich habe schon ein bisschen gesagt. Er sieht erstens in der Mitte einen Thron. Und dann heißt es, und auf dem Thron saß einer. Der kann nicht beschrieben werden, da steht nur, da saß einer, weil das ist der Thron Gottes. Das Einzige, was über Gott gesagt wird, ist, dass da alles herrlich ist, strahlend wie ein Diamant, einfach herrlich. Ja. Und dann ist die Rede zweitens von einem Regenbogen um den Thron her. Der Regenbogen, den kennen wir aus dem Alten Testament, oder? Wo war da der Regenbogen? Wo wurde der eingesetzt? Der Regenbogen, das war nach Noah, nach der Flut. Ja. Und das ist ein Zeichen der Gnade. Und auch das ist hier also ausgesagt. Gott ist herrlich, erstens, und Gott ist gnädig. Und wenn es jetzt um das Gericht geht, das kommt ja in den folgenden Kapiteln, dann bleibt das immer im Hintergrund, ganz wichtig. Ja. Und dann sieht Johannes weiter, in der Reihenfolge, wie es jetzt erstmal beschrieben wird, erstmal der Blick auf die 24 Ältesten, die er da sitzen sieht, auf 24 Thronen, mit goldenen Kronen und mit weißen Kleidern. Und wer trägt eine goldene Krone? Was ist das dann? Das ist ein König. Ne? Und wer trägt weiße Kleider? Das ist ein Priester. Und das ist genau der Gedanke. Könige und Priester sind die, die da sitzen. König, Priester, Priesterkönige. Ja? Jetzt kann man überlegen, was sind denn, das ist ein Symbol für wen oder was? Von wem wird denn gesagt, sie sind zu Königen und Priestern gemacht? Kapitel 1. Auch in Kapitel 5 wird es nochmal erwähnt, von den Glaubenden, von den Geretteten, von uns wird gesagt, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Und sie werden über die Erde herrschen und so weiter. Ja, und also sind diese 24 Ältesten ein Bild von den Gläubigen, die im Himmel sind, die da schon im Himmel gesehen werden in alle Ewigkeit. Ja, das sind die. Sind natürlich keine Engel oder so, die kommen erst nachher, sondern es sind also Menschen, verherrlichte Menschen, die zu Königen und Priestern gemacht worden sind. Jetzt nochmal ein ganz kurzer Seitenblick vielleicht zu Daniel 7. Der ein oder andere kennt das vielleicht. In Daniel 7, da sieht Daniel ja auch so eine Szene im Himmel, und er sieht da auch Throne stehen, aber auf den Thronen sitzt keiner. Ja, ich schlage das mal ganz kurz auf, das ist jetzt nur so ein Nebengedanke, es ist nicht der wichtigste Gedanke, aber es mag interessant sein. In Daniel 7, Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte, das ist der in der Mitte. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar und so weiter wie reine Wolle. Aber da wird nichts weiter gesagt, wer auf den Thronen sitzt, auf den Thronen sitzt. Und hier erfahren wir es also, für wen die Throne da eingerichtet sind. Für die Gläubigen, die einmal im Himmel sein werden. Ja? So, denke ich, kann man das ganz gut verstehen hier. Also, nochmal zurück. Johannes sieht also in der Mitte den Thron, dem einer sitzt, Gott, der Schöpfer. Dann sieht er jetzt eine Stufe weiter, die 24 Ältesten, noch 24 Thronen. Und dann geht der Blick nochmal zurück, weiter in die Mitte. Das sind dann noch vier lebendige Wesen. Über die müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer nachdenken. Das ist ein bisschen komplizierter. Bevor über die vier lebendigen Wesen gesagt wird, wie die aussehen, wird erst noch etwas allgemein über das Gericht gesprochen, das kommt. Ja, also von dem Thron gehen Blitze aus und Donner, haben wir gelesen. Also es geht Gericht von Gott aus. Ja? Und da ist die Rede von sieben Geistern Gottes. Das ist ein bisschen... das jetzt wohl ist, das heißt, dass sie gesandt sind über die ganze Erde, also geht der Blick jetzt wirklich über die ganze Erde und die sieben Geister Gottes. Man kann vielleicht auch hier an einen Vers aus dem Alten Testament denken, aus Jesaja 11. Vielleicht, das ist ein Vorschlag, den viele Ausleger so uns vorgeschlagen haben, übernehme ich mal so. Da ist die Rede von dem Messias in Jesaja 11. Da heißt es, dass aus dem Stumpf Isais, also als Nachkomme Davids, als Sohn Davids, einer aufstehen wird und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind sieben Punkte. Also kommt jetzt der Messias so ein bisschen ins Blick. durch den das Gericht ja letztlich ausgeführt wird. Denn der Vater hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben. Er, der hier war, der Geist Gottes ruhte auf ihm, ist derselbe, der auch dann das Gericht ausüben wird. Aber das ist eine mögliche Erklärung. Und dann sieht man als nächstes noch dieses gläserne Meer. Ein Meer. Aber das ist kein flüssiges Wasser, sondern es ist Kristall. Es ist fest. Und dieses gläserne Meer, die gleiche Formulierung findet man im Alten Testament ja auch. Vor dem Tempel gab es diese großen Waschbecken, die hießen auch Meer, weil sie so groß waren. Ja. Da war Wasser drin und es diente der Reinigung. Wenn man in die Nähe Gottes ging, in den Tempel hinein, haben die Priester sich da gereinigt, weil sie der Reinheit Gottes sozusagen symbolisch entsprechen mussten. Und das ist ja noch hier der Gedanke, hier im Himmel ist eine ewige Feste, zu Kristall gewordene sozusagen Reinheit. Ja. Und das Gericht misst sich sozusagen an dieser Reinheit Gottes. Alles, was damit nicht übereinstimmt, muss gerichtet werden. Also so kommt jetzt das Gericht in den Blick, es geht von Gott aus, er selbst ist der Maßstab und seine Reinheit. Und dann erst ist die Rede von den vier lebendigen Wesen. Und die kommen jetzt so ein bisschen wie in einer vermittelnden Position, ja, diese vier lebendigen Wesen. Die haben vorne und hinten Augen unter anderem, also vorne gucken sie Gott an sozusagen und hinten gucken sie raus in die Welt. Und sie vermitteln da so ein bisschen. Und zwar in jeder Hinsicht. Zum einen werden sie, also man kann sich jetzt fragen, wer sind die vier lebendigen Wesen? Ist wahrscheinlich auch symbolisch. Ein Symbol vielleicht einfach für das Gericht. Sie führen es sozusagen aus. Ja? Sie schauen, was will Gott, und sie führen es aus. Ob man da jetzt buchstäbliche Engel dahinter sehen möchte, vielleicht, aber die Engel werden ja nachher nochmal extra erwähnt. Vielleicht ist es auch nur so ein Symbol. Jedenfalls, es geht darum, dass das Gericht Gottes ausgeführt wird durch diese vermittelten Organe. Das mag dann letztlich dann doch Engel sein. Aber hier sind einfach so vier lebendige Wesen beschrieben als Symbole. Und die haben vier unterschiedliche Gesichter oder Aussehen. Ja. Das eine hat ein Gesicht, ich muss es nochmal kurz lesen hier, wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier, das dritte wie ein Mensch und das vierte wie ein fliegender Adler. Und wenn man sich überlegt, wofür könnten es diese Tiere stehen? Ein Löwe steht sicher für Kraft, für Macht. Dem kann keiner sich erwehren, seiner Kraft. Dieser junge Stier, mit dem man ein Feld pflügt, steht für Ausdauer vielleicht, auch für Kraft, aber auch ausdauernde Kraft. Und dann das menschliche Angesicht für Einsicht und der Adler für Schnelligkeit. Ein Adler ist ja schnell, man kann auch nicht kontrollieren, wo er herfliegt und blitzschnell stürzt er auch auf die Beute herab. Und so wird auch das Gericht hereinbrechen über diese Welt, schnell, mit Kraft, aber immer auch mit Einsicht. Gott schlägt nicht einfach nur alles kaputt, blind, in blinder Wut oder so. Sondern wenn Gott richtet, dann sehr mit Einsicht, natürlich, sehr gerecht. Ja, das kann man vielleicht so ein bisschen hier symbolisch sehen, diesen vier lebendigen Wesen. Und dann haben sie noch sechs Flügel, heißt es dann schließlich. Das erinnert dann auch wieder an das Alte Testament. Bekanntes Kapitel, Jesaja 6, als Jesaja ja auch so eine Vision hat, da sieht er diese Seraphim um den Thron stehen mit sechs Flügeln. Auch da heißt es da, nicht? Es steht auch die Herrlichkeit Gottes und diese Seraphim, wie es da beschrieben wird, die auch genau das Gleiche sagen wie die Engel hier oder diese Wesen hier, sag ich mal. Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Und auch die im Alten Testament in Jesaja 6 sagen dieses dreimal heilig, 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 heilig. Rufen sie Tag und Nacht sozusagen. Also ist das jetzt ein weiterer Punkt. Diese vier lebendigen Wesen, die diese vermittelnde Position haben, sie vermitteln nicht nur das Gericht Richtung Welt, sondern sie vermitteln auch etwas in Richtung von uns Glaubenden, nämlich wir beten Gott an, macht es doch auch. betet auch Gott an. Tatsächlich passiert das ja auch, dass die 24 Ältesten dann damit einstimmen, niederfallen und anbeten. Also die gucken auch da ein bisschen auf uns sozusagen und vermitteln zwischen Gott und uns und ermuntern uns sozusagen, jetzt symbolisch gesprochen, auch dazu, Gott anzubeten, Gott zu loben. Denn Gott ist heilig, was damit nicht Übereinstimmung ist, muss gerichtet werden. Aber was damit in Übereinstimmung ist, weil wir zu Königen und Priestern gemacht worden sind, das darf auch Gott loben für diese Gnade. Ja, das haben wir schon gesagt, die Ältesten stimmen dann mit ein und beten an den Schöpfer. Also hier in Kapitel 4 geht es halt hauptsächlich um Gott als den Schöpfer. Wenn wir dann weiter gucken nach Kapitel 5, dann kommt mehr der Erlöser in den Blick. Ein anderer Aspekt von Gott. Und jetzt wird auch der Blick auf das Lamm gerichtet. Zuerst mal, wir haben das ja gelesen, sieht er, dass der auf dem Thron eine Buchrolle in der Hand hat. Früher gab es ja solche Buchrollen da, die waren versiegelt. Hier sind es 7 Siegel und die muss man dann aufmachen und dann kann man die Buchrolle aufrollen. Und dann sieht man, was darin steht. Ja? Und dieses Bild wird hier benutzt und diese Buchrolle, was steht da wohl drin? Also, ich sag's mal so, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für diese Erde und überhaupt für alles, für die ganze Schöpfung. Und er will diesen Plan ausrollen. Er will ihn jetzt zu Ende bringen, zu einem guten Ende bringen, zu einem herrlichen Ende will er alles bringen. Ja? Aber die Frage ist, wer kann das in die Hand nehmen? Wer kann das machen? Denn um alles zu einem guten Ende zu bringen, muss doch alles Böse natürlich erst gerichtet werden. Und das wird jetzt mit diesen 7 Siegeln sozusagen dargestellt. Diese 7 Siegel müssen gebrochen werden, diese Gerichte müssen ausgeführt werden, um dann das Gute auszurollen. Auf der gereinigten Erde. Und wer kann das machen? Die Frage entsteht jetzt hier plötzlich, wer hat die Macht dazu, das zu machen? Wer hat das Recht dazu? Wer hat ja das Recht zu richten? Also ein Sünder hat das Recht sicher nicht dazu, aber wer hat dann das Recht zu richten? Und wer hat also zusammengenommen die Würde? Wer ist würdig, das Buch zu nehmen und seine 7 Siegel zu brechen? Und dann ist erstmal niemand da. Und der Johannes weint schon und denkt, ist aber traurig jetzt. Das kann doch jetzt so nicht enden. Es gibt so ein herrliches Ende, das muss doch jetzt noch voll zustande kommen. Und dann wird ihm gesagt, jetzt weine mal nicht. Es gibt einen, der dazu in der Lage ist. Der hat die Macht, der hat das Recht, der hat die Würde, das Buch zu nehmen und seine 7 Siegel zu brechen, das Gericht auszuführen und den Plan Gottes zur Vollendung zu bringen. Der kann das. Und das ist natürlich der Löwe aus dem Stamm Juda, also der Messias. So wird es ihm gesagt. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, das Buch zu nehmen. Also ganz kurzer Blick noch darauf. Aus dem Stamm Juda kommt ja der Messias. Der hat seine Abstammung dort als Mensch. Gleichzeitig ist er nicht nur ein Nachkomme Davids, sondern auch die Wurzel. Also er ist nicht nur ein Mensch, sondern er war schon immer vorher da. Er ist Gott und Mensch. Und er hat natürlich allein die Macht, das Gericht auszuüben. Und als Mensch, der am Kreuz für andere Sünden gestorben ist, als sündloses Lamm, hat er auch das Recht dazu. Also dieser eine kommt dann in den Blick. Jetzt freut sich Johannes natürlich und denkt, ja, zum Glück ist doch einer da. So wird es halt jetzt hier berichtet. Ne? Und dann dreht er sich schnell um, der Johannes, um den zu sehen, den Löwen. Und was sieht er dann? Sieht er einen Löwen? Nein, er dreht sich um und was sieht er? Er sieht ein Lamm. Das ist natürlich die gleiche Person. Ja? Das ist eben der Messias, das ist unser Herr Jesus. Sieht ein Lamm wie geschlachtet da stehen. Ein sozusagen schwaches Lamm, wie wenn es geschlachtet worden wäre gerade eben. Und so ist der Herr auch vor den Augen der Gläubigen in aller Ewigkeit im Himmel. So bleibt er in Erinnerung als der, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Das Lamm wie geschlachtet. Er ist natürlich auch der kräftige Löwe, aber er steht noch viel mehr vor unseren Augen als der, der als ein Lamm ans Kreuz gegangen ist. Das Lamm hat aber auch 7 Hörner, das heißt, es hat schon auch die Macht, das Gericht auszuführen. Und es sind auch die 7 Geister Gottes, die hier erwähnt werden, haben wir vorher schon kurz dran gedacht, wie der Messias da das Gericht letztlich ausführen wird. Und er nimmt dann diese Buchrolle und rollt sie auf, ab Kapitel 6. Ja? Und jetzt kommen wieder in diesen konzentrischen Kreisen alle in den Blick, die um den Thron herum noch sind. Also erstens die 4 lebendigen Wesen, dann zweitens die Ältesten. Und die beiden Gruppen jetzt hier beten Gott an. Von den Ältesten heißt es, sie singen ein neues Lied. Haben wir das gelesen da, Vers 9, Kapitel 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und so weiter. Und sie loben Gott dafür, sie loben das Lamm dafür. Sie loben den Herrn Jesus, sie beten ihn an und sie beten Gott an. Und sie singen. Und dann haben sie auch noch diese, das sind ja Priester, Könige, diese Räucherschalen da. Und im Alten Testament war es ja auch so, da hatte der Priester, wenn er da ins Allerheiligste zum Beispiel hineinging, hat er so ein Räucherfass. Ne? Und auch hat man so wohlriechende Gewürze verbrannt und das dampfte dann so und qualmte und roch gut. Und stieg sozusagen ein Wohlgeruch zu Gott empor. Und so ist es auch hier jetzt. Also was ist es denn, was Gott gefällt? Was aufsteigt zu Gott und ihm gefällt? Es wird hier gleichgesetzt mit den Gebeten. Ja, Johannes sagt hier, das sind die Gebete der Gläubigen. Das ist was, was Gott gefällt. Und das steigt jetzt hier wie ein Wohlgeruch zu ihm empor. Ja. Wann auch immer die Gebete gesprochen wurden, spielt vielleicht gar keine Rolle. Hier ist ja eh alles ewig. Aber sie bleiben da. Das mögen Bitten sein, das mag auch eben Lobpreis sein. Auch Lobpreis, der schon auf der Erde zu Gott aufgestiegen ist. Ja, und so beten sie also den Erlöser an. Wie gesagt, Kapitel 4 war mehr der Schöpfer, Kapitel 5 mehr der Erlöser. Jetzt nochmal ganz kurz zu den restlichen beiden Kreisen. Also wir haben gesehen, innerster Kreis, 4 lebendige Wesen, zweiter Kreis, 24 Älteste. Und dann kommen nochmal 2 konzentrische Kreise. Nämlich erstmal Engel, eine unzählbare Schar, heißt es da. Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Es gab halt damals keine größere Zahl als 10.000 in der griechischen Sprache. Also es wird einfach nur gesagt, es sind ganz, ganz viele. Unendlich unzählbar viele Engel. Auch Geschöpfe Gottes, ne? Für uns unsichtbar jetzt. Auch sie beten Gott an. Und dann kommt der alleräußerste Kreis. Alle Geschöpfe, sonst noch, die Gott gemacht hat. Alle, auch sie, loben Gott sozusagen. Da muss ich ja kurz ein bisschen drüber nachdenken, wie kann das sein? Aber man kennt es auch aus dem Alten Testament, da ist ja sogar davon die Rede, dass die Bäume und die Berge Gott loben. Das tun sie in gewisser Weise auch, nämlich einfach dadurch, dass sie da sind. Verherrlichen sie den, der sie gemacht hat, den Schöpfer. Und das Recht, wenn andere lebendige Geschöpfe in den Sinn kommen, also auch Tiere zum Beispiel, auch sie sind natürlich da zum Lob Gottes. Gott hat sie gemacht. Das heißt ja auch im Neuen Testament in Kolosser 1 zum Beispiel, alles ist durch ihn und für ihn gemacht. Für ihn. Also Gott hat seine Freude an den Geschöpfen, die er gemacht hat. Und sie sind da zu seinem Lobpreis sozusagen. Ja? Wie wunderbar hat er das alles gemacht. Und wie das einfach, auch wenn wir das angucken, ist ja wunderbar. Ja? Ob wir das nun sehen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sie sind einfach da zur Ehre Gottes. Irgendwo ein einsamer Eisbär in der Arktis, der da rumschlappt, aber mit seiner Kraft, seiner Majestät, es ist irgendwie zur Ehre Gottes. Gott freut sich daran. Ich freue mich auch, wenn ich das so sehe in einem Film oder so. Aber Gott freut sich auch daran. Ja. Oder irgendwelche Pinguine, die da in Scharen da durchs ewige Eis schlappen und immer gucken, dass sie halt irgendwie im Winter dahin gehen, wo sie dann zusammenkuscheln, um warm zu bleiben, und im Sommer dann wieder dorthin gehen, um so zu überleben und Generation zu Generation eben sich erhalten bis zum Ende. Ist eigentlich auch komisch. Was treibt ihr eigentlich so an, die Tiere, das trifft ja auf alle Tiere irgendwie zu, ihre Art zu erhalten, immer weiter, unbedingt sie zu erhalten bis zum Tag X. Sie streben irgendwie so einem Tag zu, dem Ende sozusagen, und wollen das erleben, in gewisser Weise. Aber sie sind einfach auch da zur Ehre Gottes. Und das ist eben der Unterschied jetzt zu uns. Und alle anderen Tiere natürlich genauso. Keine Ahnung, alle Tiere, die man halt so kennt. Ne? Die Vögel draußen, die singen übrigens nicht, auch wenn sie Singvögel heißen. Das Singen wird nur von den Menschen gesagt hier in der Bibel. Aber sie zwitschern halt, und es ist ja auch schön, und irgendwie hat Gott das alles so gemacht. Und sie sind einfach da. Mehr noch als durch ihr Zwitschern, durch ihr Dasein sind sie zur Ehre Gottes. Ja. Aber bei uns, wie ist es bei uns? Der Mensch, der ja diese Einsicht hat, diesen Verstand hat, der bewusst sich Gott, also bewusst sein kann und bewusst Gott loben kann, sollte es auch tun. Das ist jetzt einfach der Gedanke, der hier kommt. Ich meine, der Mensch preist natürlich Gott auch durch sein Dasein, ob er will oder nicht. Wir teilen ja dieselbe Biologie mit den Tieren irgendwie. Und wir preisen auch Gott durch unser Dasein. Wunderbar sind wir gemacht und alles ist schön. Und jeder Mensch, ob er will oder nicht, auch wenn er Gott leugnet, preist ihn sozusagen durch sein Dasein. Aber das allein ist es nicht, was Gott sucht, sondern Gott möchte, dass wir ihn bewusst loben, dass wir ihm bewusst danken für das, was er uns alles geschenkt hat und schenkt und was er ist, dass wir ihn anbeten. Ja, und das wird auch der Fall sein, je mehr wir sozusagen sehen von der Schönheit der Schöpfung, auch von der Schönheit der Erlösung, je mehr wir davon sehen, desto mehr werden wir loben. Können wir wieder an diese vier lebendigen Wesen denken mit den vielen Augen. Je mehr sie sehen, desto mehr loben sie sozusagen. Und die sehen ganz viel. Die haben ja überall Augen. Und im Prinzip darf es bei uns genauso sein. Je mehr wir sehen, desto mehr werden wir Gott auch danken. Durch unser Leben auch. Nicht nur mit Worten, sondern einfach durch unser Leben. Aber bewusst. Und so endet das hier in Kapitel 5. Dann geht da nochmal der Blick zurück auf die vier lebendigen Wesen und die Ältesten im letzten Vers. Die vier lebendigen Wesen sprechen dann zu all dem, was wir jetzt hier gesehen haben. Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. So endet dieses Kapitel, so enden diese beiden Kapitel. Wenn wir dann nochmal dran denken, dass die 24 Ältesten offensichtlich uns beschreiben, nämlich Glaubende aus allen Zeitaltern, also auch uns, sie beten Gott an in alle Ewigkeit. Das wird so sein, das ist so. Und das darf ein Stück auch jetzt schon abfärben auf unser Leben hier unten. Ja. Also, das waren eigentlich schon diese beiden Kapitel. Und wie gesagt, es gibt schon ein bisschen einen Ausblick auf das, was dann weiter in der Offenbarung kommt, nämlich, dass alles einem guten Ende zustrebt. Dass aber nur, um das gute Ende zu erreichen, erst die Gerichte kommen müssen. Und dass aber nur einer in der Lage ist, das auszuführen. Das ist der Herr Jesus, das Lamm Gottes, der Löwe, das Lamm. Und das haben wir jetzt gesehen. Und so geht alles von Gott aus und wird von ihm zu einem guten Ende gebracht. Und dafür ist er, können wir ihm dankbar sein. Und dafür ist er zu loben. Und alle Geschöpfe loben ihn. Und wir dürfen es bewusst tun. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Joachim, für